Ich wollte einsteigen mit diesem Lied, das wir letzten Sonntag gelernt haben. Lass mich leben, wo die Liebe wohnt. Und das mit weitem Horizont. Birgit Dörnern, die das Lied getextet hat, startet eigentlich mit diesem Lied, mit diesen Worten: Großer Gott und Vater, lehre mich doch mit deinen Augen sehen. Und in diesem zweiten Teil des Liedes heißt es dann, dass deine Liebe hier mein Handeln prägt, deine Größe meinen Mund bewegt, deine Allmacht meine Grenzen sprengt und mein Glaube weiterdenkt. Dass deine Freude mehr zum Klingen bringt, meine Hoffnung über Mauern springt und mein Vertrauen deine Treue schätzt und mein Beten einen Berg versetzt. Wenn ihr das hier so richtig wahrnehmt, lass mich mit deinen Augen sehen. Und dann fängt sie immer wieder an bei Gott. Wie ist denn Gott? Deine Liebe. Ich möchte deine Liebe sehen und das wird mein Handeln prägen. Ich möchte deine Größe sehen und das wird meinen Mund bewegen. Deine Allmacht, wie groß du bist, Gott, und das wird meine Grenzen sprengen. Und deine Freude, und das wird in mir was ganz Neues zum Klingen bringen. Also wenn ich anfange, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, und wenn ich das auf mich wirken lasse, dann wird das nicht ohne Auswirkung bleiben in meinem Leben. Ein Freund von mir hat mir in der letzten Woche ein Bibelwort aus dem Propheten Zephania geschickt. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und der hat mir das so zugeschrieben als WhatsApp-Nachricht, sagt hier, Gottes Wort für dich. Und dann schaust du in den Spiegel und denkst, Gott freut sich über dich, macht Luftsprünge. Und dann schaust du nochmal in den Spiegel und denkst, er meint wirklich mich? Ja gut, bei Prophet Zephania hat hier die Tochter Zion im Blick. Aber in der Tat, alle Söhne und alle Töchter des lebendigen Gottes, Gott schaut dich heute Morgen an. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und er jauchzt mit lauten Jubelrufen über dich. Ich glaube, das können wir so schwer ergreifen und begreifen. Aber da, wo ich anfange, Gott zu sehen, wie er ist, wird das etwas in mir zum Klingen bringen. Wenn wir Gott so nicht vor Augen haben, ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, wenn du an ihn denkst. Wenn du nicht vor Augen hast, dass das ein Gott der Liebe ist, ein Gott, der sich will, ne? Wir haben das gerade gesungen, du bist gewollt, ein Gott, der sich freut über dich. Wenn du das nicht im Blick hast, dann macht das auch etwas mit dir. Wir haben in unserer Gebetsstunde immer wieder so diese Tradition, dass wir den Eidlinger Bibellesezettel lesen. Und der behandelte in den letzten Wochen den Propheten Hosea. Und gerade in diesem Propheten macht der Prophet das so deutlich, dass er sagt, ihr habt Gott nicht im Blick, dass er euch liebt. Und dann macht er auf der anderen Seite dann deutlich, was sie dann damit machen. Ihr sucht dann Liebe, indem ihr Unzucht treibt. Ihr habt nicht im Blick, dass Gott sich über euch freut und darum sucht ihr eure Freude, indem ihr Partys macht und euch volllaufen lasst. Also da ist nicht Gott der Bezug. Und sie müssen jetzt irgendwie sehen, dass sie das Loch in ihrer Seele woanders füllen. Und dann geht er dann so weit, dass er sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und er sagt, wisst ihr, eure Feten, dass ihr euch da vollsaufen lässt. Gott hat nichts gegen Partys. Er hat selber angeordnet, dass das Volk immer wieder sich in Jerusalem versammelt und dass sie dreimal im Jahr große Feste feiern. Aber wenn man nur noch aus reiner Sinnlehre Partys feiert, dann macht das was mit uns. Das raubt euch den Verstand. Wenn ihr euch der Unzucht ergebt, Pornografie und was weiß ich, Gott sagt in Hosea, es raubt euch den Verstand. Und wenn er unsere modernen Medien hätte, würde er auch sagen, Leute, manche Filme, die ihr euch anschaut, manche Bücher, die ihr lest, wo ihr euch wegbeamt, sie rauben euch den Verstand. Das macht was mit euch. Und das Problem ist, mein Volk geht mangels Erkenntnis zugrunde, weil ihr einfach nicht begreift, dass ich eure Freude bin, dass ich euer Leben bin und dass ich zu euch stehe. Nein, und er meint jetzt auch nicht, dass jetzt religiöse Leistung das Loch in unserer Seele füllt. Denn in 2 Kapiteln weiter, 6,6, denn an Liebe habe ich wohl gefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Gott möchte auch nicht, dass wir jetzt nur noch rumrödeln und für ihn unterwegs sind und nur noch jetzt in der Bibel lesen und alles da reinstopfen. Opfer machen, so gut das hier ist und auch geboten ist. Gott sagt, mir geht's vielmehr darum, dass wir in eine Beziehung hineinkommen. Ich habe dich gemacht, ich habe dich gewollt und ich möchte mit dir leben. Ich liebe dich und ich möchte, dass das etwas in deinem Herzen zum Klingen bringt, dass du mich liebst und dass wir dann miteinander unterwegs sind. Wir begreifen das so schwer. Wir begreifen so schwer, was Gott eigentlich von uns möchte. Und das hat er schon im Alten Testament gesagt, dass es ihm in erster Linie um eine Liebesbeziehung geht. Wie viel mehr im Neuen Testament, wo uns dann Jesus gezeigt hat, wie sehr er uns liebt, wie weit er bereit ist zu gehen mit dieser Liebe, dass er sein Leben lässt für uns. Und wir hatten beim letzten Mal dann dieses Wort, wo ja auch das Lied dann als Grundlage ist, aus Epheser 4, Epheser 3, ein Gebet des Paulus gehabt, wo er sagt, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Ja, bei Hosea, sie haben es nicht begriffen. Ich weiß nicht, ob wir es begriffen haben. Paulus betet dafür, dass wir begreifen, diese Liebe Gottes, die doch über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, und das immer mehr, dass wir allein über die Liebe Gottes, dass wir sie erkennen, dass wir sie mehr begreifen und dass wir uns jetzt lieben lassen, dass wir alleine über diesen Weg den Zugang finden in ein Leben, das mit Recht erfülltes Leben genannt werden kann. Das geht nicht über Angst vor Gott. Es geht nicht über Leistungsdenken, etwas für Gott zu tun. Sondern es geht darum, dass man sich hinsetzt, sich diesen Gott anschaut und ihr sitzt heute Morgen und ich wünsche mir und ich bete dafür und ich habe auch dafür gebetet, dass es zur Begegnung mit dir und Gott kommt. Und dass er dir sagt, jetzt lass mal alles los und alles liegen und dann überlegen jetzt, was heute Nachmittag läuft und was nächste Woche ansteht. Anderson, Prüfung und was weiß ich. Bekomme ich in den Blick. Schau, was ich für dich getan habe. Schau, was ich heute für dich tun möchte. Und dann begreife das mehr und mehr, was das für dein Leben bedeutet. Und dann lass es zu, dass ich es tun kann in deinem Leben. Lass mich leben, wo die Liebe wohnt. Wir haben vor ein paar Wochen dieses Gleichnis von dem liebenden Vater mit den beiden verlorenen Söhnen gehabt. Ich denke, die meisten erinnern sich gut und sie kennen es. Es waren beide, die im Hause des liebenden Vaters zu Hause waren, da lebten, wo die Liebe wohnt. Aber haben sie die Liebe begriffen? Haben sie überhaupt verstanden, dass sie einen Vater hatten, der sie liebt? Der jüngere Sohn eigentlich nicht, ne? Der Vater war ihm zu eng und für ihn war diese Beziehung tot. Dann sagt er, gib mir das Erbe und haut ab, weg, nur weg. Und der Ältere hat auch nicht begriffen, dass der Vater ihn liebt. Er meinte, er müsste nur was tun für den Vater, müsste seine Anerkennung verdienen und leistet und wurde bitter darüber, konnte nicht mehr feiern, konnte sich nicht mehr freuen. Ist das nicht tragisch? Du lebst, wo die Liebe wohnt und du siehst sie nicht, du erkennst sie nicht und sie erreicht und verändert dein Herz nicht. Und trotzdem ist der Vater weiter der liebende Vater und es ist seine Liebe, die den jüngeren Sohn am Ende diese Sehnsucht ins Herz gibt. Komm nach Hause. Bedingungslose Liebe, du musst nichts wieder in Ordnung bringen. Komm, wie du bist und du bist willkommen. Und er läuft ihm entgegen und er wird eingesetzt wieder als Sohn. Und ihr wisst, dass der Ältere sich da schon schwerer getan hat, reinzukommen und auf dieser Party mitzufeiern. Ich glaube, viele von uns gleichen dem Älteren. Was hast du für Gott alles schon getan? Ne? War in diesen Tagen wieder mit Menschen im Gespräch und die in so einem Laufrad drin sind. Was man alles noch vor Gott tun will und sollte und merkt, ich schaff's nicht. Und wie man dann vor dem Spiegel steht und nicht den Eindruck hat, dass man sich freuen sollte über sich. Denn man klagt sich an, du hast es wieder nicht geschafft. Und wenn ich mich schon anklage, dann wird Gott doch auch Nein sagen zu mir. Nein! Nein! Gott sagt, du musst nichts leisten, um meine Liebe zu verdienen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du wirst meine Liebe nie verlieren. Ich glaube, das ist eines der schwersten Glaubensartikel, die es anzunehmen gilt. Lass dich einfach lieben, ich stehe zu dir. Leben, wo die Liebe wohnt. Wir haben letzte Woche damit angefangen, uns die Rebe am Weinstock anzuschauen. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, dass das nochmal deutlich macht, was das für Konsequenzen bedeutet. Jesus hat ja dieses Bild vom Weinstock am letzten Abend gesagt und erzählt, als er kurz vor seiner Kreuzigung war. Er hat mit seinen Jüngern dann das Passamahl gefeiert, das Abendmahl eingesetzt, ihnen deutlich gemacht, Leute, ich liebe euch und ich lasse mein Leben für euch, damit ihr Zugang zu diesem Leben habt, das bei Gott zu finden ist. Und dann geht er mit ihnen wahrscheinlich zum Garten Gethsemane und auf diesem Weg geht es durch Gärten und ich vermute mal, sie haben solchen Weinstock gesehen und Jesus erzählt ihnen diese Worte, die wir jetzt nochmal lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner oder Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, lasst euch lieben. Jetzt lesen wir dieses Teil. Und ich habe den Eindruck, der ein oder andere wird in seinem Herzen Beklemmung bekommen. Ist das ein Gott der Liebe, der bedingungslos liebt, wenn er sagt, und wehe, du bringst keine Frucht, ne? Dann komme ich mit dem Messer, dann schneide ich dich ab und dann wirst du verbrannt. Ich glaube, dass es nicht wenige gibt, die so einen Bibeltext lesen und dem überhaupt nichts abgewinnen. All die Verheißungen, die da drinnen stehen, gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich möchte versuchen, das kann hier von hier oben in den paar Minuten kaum gelingen, aber ich möchte versuchen, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Das ist ein Bibeltext, der in einem Evangelium steht, geschrieben von Johannes. Und Johannes macht immer wieder deutlich, dass Gott liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Leben, das über diese Zeit bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Ist auch das, was Paulus schreibt. Dass es Gott Jesus gegeben hat für Menschen, die Feinde waren. Wo er sagt, er ist nicht einer, der nach Gott gefragt hat und Gott hat auch nicht gewartet, bis einer nach ihm fragt, sondern Gott hat sich aufgemacht, hat in Jesus gesucht, gerettet, um nun den Menschen das anzubieten, was sie eigentlich gar nicht gewollt haben, wie der Gemeinschaft mit Gott, ohne Bedingung. Und im Johannesevangelium macht Johannes immer wieder deutlich, also er zitiert Worte von Jesus, wo er sagt, die der Vater mir gibt, die heiße ich alle willkommen. Es ist keiner, der dann zu mir kommt, den ich hinausstoße. Er sagt, es kann gar keiner zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater es ihm ermöglicht. Das beginnt am Anfang des Evangeliums, dass er sagt, ihr werdet Kinder Gottes, wenn ihr mich aufnehmt. Aber das geschieht nicht durch einen menschlichen Willensentschluss. Das geschieht nicht dadurch, dass ihr irgendetwas machen könnt. Ich zitiere mal nach der Neues Leben Bibel, glaube ich. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen oder Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt, weil Gott sie zeugt. Er sagt, diese Gotteskindschaft kannst du nicht machen. Wir haben das gerade gesungen in diesem Lied, du bist du, du bist kein Kind des Zufalls. Ne? Und dann heißt es ja am Anfang in der ersten Strophe, dass du atmest, war kein Entschluss von dir. Dass du atmest, war sein Geschenk für dich. Wer hat sich denn selber in irgendeiner Form dann beteiligt? Wörtlich heißt es hier, dass Gott dich gezeugt hat. Wer war bei seiner Zeugung aktiv dabei? Also nicht bei der Geburt, da kannst du vielleicht noch sagen, ich habe gestrampelt. Bei der Zeugung. Keiner von euch hat irgendwas aktiv gemacht, dass er gezeugt wurde und dass er dann ins Leben kam. Keiner von euch hat sich entschlossen, jetzt will ich aber atmen, ich entscheide mich dafür zu atmen. Du bist das Leben geboren, du hast Leben bekommen. Sein Schöpfungswerk. Und Gott sagt, genauso ist das mit deiner Wiedergeburt, mit der neuen Geburt von oben. Gott zeugt dich. Er hat nicht gesagt, willst du leben? Sondern er hat dir dieses neue Leben gegeben. Und wenn du jetzt seine Stimme hörst, dann sei sicher, er redet zu dir. Und sagt, komm, und du wirst empfangen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Damals war ja dieses Bild, der Hirte geht und die Schafe waren von unterschiedlichen Hirten zusammen und der Hirte ruft, aber seine Schafe hören und kommen. Das ist das, was Gott tut. Wo Jesus nochmal das Bild deutlich macht, ich bin die Auferstehung und das Leben und dann geht er vor dieses Grab des Lazarus, der nach 4 Tagen schon stank. Oder Jesus sagte, komm heraus, Lazarus. Ich sag, frage euch, zu wem redet der da? Zu den Würmern, die da krabbeln? Hat jetzt Lazarus darin überlegt, ob ich da jetzt wohl rausgehe oder ob ich Nein sage? Wenn Gott redet, wenn Gott seinen Menschen neues Leben schenkt, dann schafft dieses Wort neues Leben. Und dass du rauskommst und dass du zu Jesus kommst, ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich erwählt hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt dann Johannes 15, 16. Das könnte man jetzt weit durchgehen. Es wurzelt immer wieder darin, dass unser Ursprung bei ihm ist. Weißt du, er hat dich gewollt in dieser Familie, wo du bist. Im Leib deiner Mutter bereitet. Und wenn du Kind Gottes bist, gibt er dir noch eine ganz andere Herkunft. Er sagt, du bist mein. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Und du gehörst zu mir. So, und dieser Ursprung bei Gott, was seine Sache ist, wird immer wieder in der Bibel gesichert, dass Jesus zum Beispiel sagt, nichts, aber auch nichts und niemand kann aus euch mal aus meiner Hand reißen. Weder aus meiner noch aus des Vaters Hand. Wir beide sind eins. Er hat's angefangen, er wird's vollenden. Dann könnt ihr zum Paulus gehen, der immer wieder an dieser Stelle das betont. Wir sind gerechtfertigt, Römer 5. Und haben Friede mit Gott. Nicht wir hoffen mal anzukommen. Sondern du bist Kind Gottes durch Jesus. Und nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Und wir werden weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Kannst du das wirklich glauben? Dass Gott aus seiner Gnade, aus seiner unverdienten Liebe dich ins Leben gerufen hat, dich zu seinem Kind gemacht hat und sagt, ich bring dich durch. Heilsgewissheit heißt, ich habe es angefangen und ich werde es vollenden. Und du kannst nichts dagegen tun. Ich will uns hier nicht philosophisch zutexten mit freien Willen und unfreien Willen, aber die alten Reformatoren haben immer wieder gesagt, keiner von uns Menschen, der auf die Welt kommt, will von Natur das, was Gott will. Da haben wir nicht den freien Willen zu sagen, ja, ich will. Das ist das Wirken Gottes, dass er Menschen das schenkt, dass sie sagen können, ja, ich will. Er fängt an. Und er bringt's durch. Jetzt als Kind Gottes schenkt ihr uns den freien Willen, nämlich den freien Willen, ja zu sagen zu dem, was Gott will. Und dann könnt ihr auch sagen, nein, was Gott will, will ich nicht. Und dann gibt es solche Geschichten in der Bibel. 1. Korinther 5, da wohnt und lebt einer mit seiner Stiefmutter zusammen. Und Paulus sagt, so eine Unzucht gibt es noch nicht mal unter den Heiden. Kind Gottes. Da kommen ganz schwierige Stellen, die werden dem Satan übergeben. Und er hat kaum Hoffnung, dass der Kerl umkehrt. Aber dann sagt er, damit der Geist gerettet wird. Für den ist er nicht verloren, auch wenn sein Leben fruchtleer bleibt hier auf dieser Erde. Paulus redet von Gericht und Werken, wo er sagte, viele bleiben fruchtleer. Die haben Holz, Heu, Stroh, Stoppeln und im Feuer, im Gericht wird's verbrennen. Aber sie selber werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Also wir trauen uns oft nicht mehr in unserer Zeit, diese Wahrheit zu sagen, was bei den Reformatoren so selbstverständlich war. Gott bringt dich durch und das gibt dir Sicherheit und Gelassenheit. Gott ist nicht nur, dass er am Anfang dir einen Stups gibt und sagt, so, jetzt habe ich dir Gnade gegeben und jetzt sieh mal zu, dass du das Ding ans Ziel bringst. Das Leben als Christ ist ein Start bereits auf der Ziellinie. Und das Ding hier für mich, Johannes 15, da geht's für mich nicht um Errettung, sondern hier geht's darum, dass du begreifst, was ist deine Bestimmung als Kind Gottes? Was ist deine Bestimmung als Rebe am Weinstock? Nämlich Frucht zu bringen, die den Vater verherrlicht. Wie wir gerade erst in dem Liedvortrag gehört haben, dass das Wesen Jesu in uns Gestalt gewinnt und in dieser Welt abstrahlt. So, und wenn ich diese Gewissheit habe, Gott hat mich erlöst. Und diese Erlösung ist tiefer, tiefgreifender, als ich mir das vorstellen kann. Dann kommt Freude auf. Dann sprengt das meinen Horizont und dann kommt Kreativität auf. Und dann fange ich an zu gestalten und werde vital. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und die Frucht bleibt. Ich glaube, dass zu viele Leute von uns Angst haben und verkrampft sind und nicht mehr durchdringen zu dieser Freude der Kinder Gottes. Gott hat alles getan. Nehmt mal dieses Bild nochmal vom Weinstock. Da ist der Weinstock und Jesus sagt, ich bin es. Und jetzt seid ihr da hineinversetzt in diesen Weinstock als Rebe. Ihr seid organisch verbunden. Du bist, wenn du Kind Gottes bist, mit Jesus zusammen. Und wenn du heute Morgen noch kein Kind Gottes bist, bist du eingeladen, dass der Vater dich nimmt und zieht und dass er dich verbindet mit Jesus. Schaut, die Sünde unseres Lebens ist so, dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir Gott los sein wollten. Und wenn du dich von Gott losmachst, dann hast du das Leben verloren, dann bist du außerhalb der Liebe. Dann stirbst du. Und Gott sagt, ich möchte nicht deinen Tod, ich möchte, dass du nach Hause kommst. Lass dich verbinden mit Jesus. Und dann bist du an Jesus dran und der Weinstock bringt all das in dein Leben hinein, was du jetzt brauchst, um in dieser Welt Halt zu bekommen, um in dieser Welt das Loch in deiner Seele gefüllt zu bekommen. Liebe, Freude, Frieden, Shalom. Bei Jesus hast du's. Und der Geist Gottes bringt das aus dem Leben Jesu in dein Leben hinein, wie aus dem Weinstock der Saft dann in die Rebe kommt. Und der Geist Gottes wirkt es, dass all diese Dinge dann in deinem Leben wachsen, dass das Leben Jesu zu deinem Leben immer mehr wird. Und ich habe mir sagen lassen, Weinbauern, die haben einen harten Job, die haben keinen 8-Stunden-Tag. Das sind die Ersten und die Letzten im Weinberg. Dass gute Frucht hier entsteht, süße Frucht, es geht nicht um große Trauben, sondern um süße Trauben. Und dann ist er in seinem Weinberg, im Sommer, im Winter, im Frühling, jede Jahreszeit hat eine besondere Herausforderung für ihn. Und er tut alles, dass es gut wird. Jetzt stell dir das mal vor, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind hier und sagen, ich habe dich lieb. Und ich habe alles getan, dass dein Leben seiner Bestimmung wirklich gemäß gelebt werden kann. Und ich bin heute dabei, dass alles so wird, dass Leben in dein Leben kommt, Leben die Fülle. Leute, und da steckt eigentlich mehr Freude drin, als das, was bei uns oft rumkommt. Was war denn das erste Wunder, was Jesus zeigt im Johannesevangelium? Party, ne? Wasser zu Wein. In diesem Evangelium heißt es immer wieder, ich bin gekommen, dass ihr Leben die Fülle habt. Und warum haben wir immer so ein begrenztes Denken, dass wir meinen, unser Leben wird bei Jesus klein? Und Beschneidung, ja, das gibt solche Situationen, wo Gott Dinge abschneidet, weil er sagt, es geht jetzt darum, dass Konzentration in dein Leben kommt, dass dein Saft nicht in alle möglichen Triebe hineinkommt. Konzentration, damit es gut wird. Sich lieben lassen vom Vater heißt dann ihm vertrauen, dass das, was er gerade macht, gut ist. Auch wenn es sich vielleicht im Moment nicht gut anfühlt. Die Bestimmung ist, dass in deinem Leben deutlich wird, Jesus ist dein Leben. Und du musst nichts tun, außer bleiben. Bleiben. Jesus sagt, wisst ihr könnt ohne mich nichts tun. Das ist für mich mit das Schwerste zu glauben überhaupt. Weil ich denke, ich könnte so viel tun für Jesus. Und ich habe mein Leben lang viel gemacht, wo ich meinte, ich tue es für Jesus. Aber du kannst nichts tun, was Ewigkeitswert hat, wenn du es nicht mit ihm zusammentust. Leben, eben wir, mit Jesus zusammen. Nimm mal ein begrenztes Bild. Stell dir vor, du bist querschnittsgelähmt. Wir hatten ja Samuel Koch vor einigen Wochen hier in Bünde. Ihr kennt ihn, ne? Aus Wetten, dass, querschnittsgelähmt. Der braucht rund um die Uhr, weil er nichts tun kann, Leute, die all das für ihn tun, was er nicht kann. Stell dir vor, du wärst in so einer Position. Und jetzt sitzt du da in deinem Rollstuhl oder in deinem Bett und Jesus ist da und sagt so, ich bin jetzt der Freund für dich und ich mache all das für dich, was du nicht kannst. Und das ist alles. Jetzt sagst du dir, aber ich will ein guter Freund für Jesus sein, ich will ein guter Jünger sein. Jetzt versuche ich, da klopft einer an der Tür, jetzt versuche ich, Jesus zu nehmen und mit ihm dahin zu gehen und ihn da vielleicht am besten hinzutragen, am besten was für Jesus machen. Was ist das für ein Quatsch? Du kannst es nicht. Und wenn du ein Freund von Jesus sein willst, wenn du Jünger Jesus sein willst, dann musst du sagen, Jesus, kannst du mich zur Tür bringen? Kannst du mich zur Tür bringen? Kannst du das tun, was ich nicht tun kann? Und Jesus sagt, dafür bin ich da. Und weil ich dich liebe, will ich das tun. Wie heißt das denn hier? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Ausdruck von diesem Bewusstsein, dass ich nichts tun kann, ist, dass ich bitte. Jesus, ich brauche dich. Wir haben so ein Lied, ne? Ich brauche dich alle Zeit. Das fand ich immer irgendwie schräg in meinen jungen Jahren. Habe ich nicht gerne gesungen, so überzogen. Vielleicht liegt das im Alter, aber ich habe den Eindruck, ich begreife immer mehr, ich kann ohne ihn wirklich nichts tun. Ich brauche ihn alle Zeit. Und plötzlich merke ich, dass mir das Beten leichter fällt. Es ist jetzt keine fromme Leistung mehr. Ah, jetzt musst du schon wieder beten. Guck mal auf deine Liste, wer steht denn da drauf? Aber wenn du mit Jesus so zusammen bist, dann wird das ganz normaler, mit ihm zu reden, ihn zu bitten. Und dann ist das kein frommer Stress mehr, sondern das ist etwas, was Freude macht. Welche Beziehung hast du zu Jesus? Wie siehst du Gott? Wie sind deine Grenzen erweitert? Leben, wo die Liebe wohnt, mit weitem Horizont, mit einer Dynamik. Lasst meine Worte in euch bleiben. Man munkelt ja, dass nicht mehr alle Christen Bibel lesen. Und wird auch immer mehr proklamiert, dass viele meinen, was hier drin steht, sind ja nur, was Menschen geschrieben haben. Das kann vielleicht mal damals wichtig gewesen sein, aber das kannst du für uns vergessen. Jetzt musst du da lesen und gucken, was ist heute noch richtig, was können wir noch im 21. Jahrhundert so sehen und was nicht. Und da sagen andere, ja, wenn das so ist, wie soll ich das rauskriegen? Lässt du besser Dreck ganz, ne? Ist das Rebe am Weinstock, die wirklich aus dem lebt, was Gott sagt? Wo Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen, meine Worte. Nicht das Tüpfelchen. Und wenn ich rede, dann hat sie Kraft, Tote zum Leben zu erwecken, auch wenn die Würmer schon drin sind. Du sehnst dich nach erfülltem Leben, du sehnst dich nach Heilung, nach Erneuerung. Bleib dran und lass Jesus reden. Lass dich von seinen Worten heilen und lieben. Ich habe angefangen zu beten mit Worten aus der Bibel. Psalm. Psalm 119 habe ich hingeschrieben. Neige mein Herz zu deinen Worten. Weil ich merke, dass ich oft in meinem Alltag so ganz weit weg bin mit meinem Herzen. Wer hat nicht, weil er nicht bittet. Ich krieg's ja alleine nicht hin, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus, schließ mir dein Wort auf, wie du damals den Emmaus-Jüngern das Wort aufgeschlossen hast und wo es brannte in ihr Herzen. Und bei mir brennt's im Moment nicht, bei dir vielleicht auch nicht. Kalt, Gleichgültigkeit. Fang an zu beten mit Worten, die Gott selber gesprochen hat in den Psalmen. Neige mein Herz zu deinem Wort. Und dann bete ich mit Worten aus Psalm 86. Eine mein Herz, weil ich merke, jetzt bin ich in der Begegnung mit Gott, ich will die Bibel lesen, aber ich denke, was ist heute Nachmittag oder was war gestern und morgen und das sind so tausend Sachen, ne, die dich innerlich zerreißen in deinem Herzen. Psalm 86, erhalte mein Herz bei dem einen, wörtlich eine mein Herz, dass ich bei dir bin. Herr, neige mich zu dir und dann hilft, dass eine innere Konzentration kommt auf dich. Psalm 119, öffne mir die Augen für dein Gesetz, für die Wunder in deinem Wort. Jetzt lese ich und manche sagen, ich verstehe nicht. Ich habe jetzt noch eine Frau kennengelernt, die sagte, ist relativ jung im Glauben, weiß, wie wichtig das ist, die Bibel zu lesen. Für mich ist das bla 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 bla. Ich verstehe nichts, ich behalte nichts. Ich finde das faszinierend, dass sie sagt, ich lese jetzt die Bibel und schreibe auf, was ich da lese, damit ich Dinge behalte. Aber wenn ich jetzt bete, neige mein Herz, eine mein Herz und jetzt öffne mir die Augen, dass ich erkenne. Jesus muss dir die Augen öffnen, dass diese Worte wieder anfangen, Worte des Lebens zu sein. Und nicht ein Relikt aus, was weiß ich, aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Und dann das letzte Gebet, das finde ich das Faszinierendste überhaupt für mich. Sättige mich, das ist nach der Elberfelder Übersetzung. Hat mir eine Freundin gesagt vor einigen Wochen, als ich sie besuchte. Das ist mein Wort, mit dem ich lebe. Sättige mich am Morgen, so heißt es wörtlich, sättige mich am Morgen mit deiner Gnade. Neige mein Herz, eine es auf dich ausgerichtet zu sein. Öffne meine Augen und dann mach mich satt in der Begegnung mit dir. Dass meine Unzufriedenheit wegkommt, dass meine Leere wegkommt. Die Bitterkeit und was immer da drinnen steckt, sättige mich. Und dann geht's eigentlich dann weiter, dass nach diesem Sättigen, ich lese mal das ganze Wort, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen, unser Leben lang. Freude? Indem ich deine Gnade in deine unverdiente Liebe am Morgen höre, schmecke und merke, sie macht mich satt. Ihr wisst, mein Alltag hat sich radikal geändert. Vielleicht sind solche Momente, wo du dich besinnst auf das, was macht dein Leben wirklich zum Leben. Um was geht's? Ich habe nichts Besseres mehr gefunden und nichts anderes mehr, was ich will, als den, zu dem ich berufen bin, mit Jesus zusammen zu sein, aus ihm zu leben. Und zu entdecken, dass ganz gleich in welchen Umständen du steckst, wenn du mit Jesus da drin steckst, mit dem Weinstock, hast du alles, was du brauchst. Und du wirst gesättigt mit Gnade. Und dann kommt Freude in dein Leben, die nichts mit den Umständen zu tun hat, sondern mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ich wünsche euch das. Ich wünsche uns das. Ich wünsche es dieser Welt, dass Evangelium, gute Nachricht, wieder zur guten Nachricht wird. Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist, die rettet. Dem, der glaubt, der sich auf so eine Beziehung, auf so eine Liebesbeziehung einlässt. Und dann glaube ich, dass es revolutionierend ist für unsere Herzen und auch für unsere Gemeinden. wir haben jetzt im Ältestenkreis darüber gesprochen, ist ja wieder Ende des Jahres, wir wollen wieder neu darüber reden. Verpflichtungserklärung, wo willst du nächstes Jahr mitarbeiten? Das ist gut gemeint, aber ich habe jetzt die Tage gemerkt, es hat ja keinen wirklich motiviert, so richtig, wirklich. Die Neuen hat's geholfen, sich zu orientieren, wo kann man hier mitarbeiten? Also Olli, wenn du mitarbeiten willst, ne, willst du ja, wir haben eine Mappe, kannst du gucken. Aber das mit einer Verpflichtungserklärung, das ist vielleicht eine gute Aktion, aber ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen eine Motivation, eine Freude von Gott her. Und die kriegst du nur mit Jesus zusammen. Dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden, so heißt das. Ne? Da ist ein König oder ein reicher Mann und der hat seine Knechte. Dem einen gibt er 5 Talente, dem nächsten gibt er 2, dem letzten 1. Macht was damit. Kennt er. Manche kennt's. Mit 5 macht weitere 5 daraus, kreativ. Der mit 2 verdoppelt auch die Geschichte. Der mit 1 Talent verbuddelt das. Will ja auch keine Fehler machen, ne? Könnte es ja auch verlieren. Und dann kommt der Herr wieder und dann, toll, du hast das verdoppelt, 5 auf 10, 2 auf 4. Und du, hier hast du dein Talent zurück. Ich wusste ja, dass du ein harter Herr bist. Aha. Wenn du den Eindruck hast, Gott ist hart, Gott ist ein schräger Vogel, der nur drauf guckt, ob du Frucht bringst und wenn nicht, schneidet er dich ab. Dann verbuddelst du. Dann motiviert dich das nicht. Ja, Gott, wenn du nicht willst, du hast einen freien Willen. Wenn du sagst, ich möchte das eigentlich nicht leben, ich finde das schön, Kind Gottes zu sein, ich möchte auch mit dir die Ewigkeit verbringen, aber in Klammern, wenn du dich heute nicht an ihm freust, Gott macht ein Wunder, schenkt dir dann ein neues Herz da oben. Aber da geht's um ihn, Freude. Aber das kannst du heute schon haben. Wenn du es nicht willst, schneidet er ab. Dann bleibt dein Leben fruchtleer. Aber Gott ist hier, weil er sagt, ich möchte, dass du Frucht bringst. Ich möchte, dass das Wort Fleisch wird in deinem Leben, dass meine Herrlichkeit aufleuchtet. Ich möchte dich einladen, Wohnung zu nehmen bei Jesus. Da zu leben, wo die Liebe wohnt. Und wie sagt Jesus, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Und eure Freude vollkommen wird. Man könnte vieles noch dazu sagen. Vielleicht noch all die unter euch, die versagt haben. Gibt ja so Christen, ne? Die sind richtig aus der Spur geraten. Also ein verlorener Sohn bei den Schweinen im Rotlichtmilieu. Gibt's Hoffnung für dich oder bist du hier schon abgeschnitten? Hat der Vater aufgehört, dich zu lieben, wenn du irgendwo gelandet bist, wo du dein Leben verbockt hast? Nein! Petrus, kann es ein schlimmeres Verbocken geben, als fast im Angesicht Jesu zu stehen und zu gefragt zu werden, gehörst du auch zu dem, du sagst, kenne ich gar nicht, verflucht will ich sein. Kannst du dir was Schlimmeres vorstellen? Wo Jesus vorher gesagt hat, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vom Vater im Himmel, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen. Petrus hätte keine Chance gehabt. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du weiter glaubst an meine Liebe, auch wenn du ganz schwer versagst. Sie wird sich nicht ändern. Auch wenn er sich selber fast verdammt hätte hinterher. Petrus, hast du mich lieb? Jesus ist heute hier und er steht vor deinem Leben und sagt, egal was du verbockt hast, hast du mich lieb? Und das ist eine Geschichte, die nur dadurch entsteht, dass du dich lieben lässt, weil er uns zuerst geliebt hat. Merkst du, dass ich dich lieb habe? Dass ich mein Leben in dein Leben investiert habe und weiter investieren möchte? Du kannst mitmachen und du wirst Frucht bringen. Das wird Menschen helfen in deinem Umfeld. Du kannst mitmachen und der Himmel wird sich freuen. Du wirst dich freuen. Du brauchst auch nicht mitmachen. Das wird deinem Vater im Himmel sicherlich nicht die Freude bereiten, aber du wirst dadurch nichts daran ändern, dass er dich liebt. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist die großartige Liebe Gottes. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns von daher zu verstehen, bleibst du nicht, wie du bist. Wird bedingungslose Liebe nicht folgenlos bleiben. Ich mache Schluss. Nächste Woche geht's mit Reverend oder Pastor Kokole weiter. Ich habe gesagt, er soll was über Jesus sagen, dass unsere Beziehung zu ihm vertieft wird. Was wir brauchen, ist Jesus. Keine Programme. Was wir brauchen, ist Jesus. Zum Leben und zum Sterben. Und in der Ewigkeit, du wirst dich da nicht mehr wundern, wirst du dich freuen. Er ist da als unser Leben. Und jetzt geht's um Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das Lied, das wir jetzt etwas moderner vertont, auch schon mal gesungen haben, am Anfang des Jahres, werden wir jetzt wieder singen. Vorher möchte ich noch mit Jesus reden. Und lieber Herr Jesus, ich danke dir, du bist hier. Und ich danke dir, dass du nicht müde wirst mit uns. Und manch einem läufst du schon richtig lange nach. Dass du aber darüber jetzt nicht bitter wirst, sondern dass du weiter mit dieser bedingungslosen und grenzenlosen und geduldigen und freundlichen Liebe uns hinterhergehst und einlädst. Uns einlädst, uns einzulassen auf eine Beziehung zu dir, die uns von innen her verändert. Oh Herr, ich möchte dich bitten, dass wir all das, was wir im Kopf wissen, anfängt, unser Herzen zu berühren und dass du harte Herzen wirklich aufbrichst. Ja, und durchlässig machst für das Wirken deines Geistes, Herr, dass das aus dem Weinstock in unser Leben hineinkommt, was du da hineinbringen möchtest, dein Leben. Ich bin gespannt, was du tust. Und wir bitten dich für diese Welt, dass du dich nochmal offenbarst und dass die Menschen um uns herum entdecken, du lebst und dass sie sehen können in unserem Leben, wie Leben uns verändert, dein Leben uns verändert. Ich möchte dich jetzt nochmal bitten, auch für den Florian im Krankenhaus, dass du ihm hineinnimmst in deinen Frieden, da wo er Schmerzen hat, Herr, dass du ihm wohltust. Und dass ihm auch in seinem Leben, was sicherlich in vielen Dingen Begrenzungen hat, ja, ihm Erfüllung schenkst, erfülltes Leben, und Grenzerweiterung. Segne ihn und seine Familie. Bitte ich für Anderson, wenn er jetzt nächste Woche die Prüfung hat, die erste, dass du ihm deinen Frieden gibst, dass er einfach deine Gegenwart erfährt, und auch die Zuversicht bekommt für die Prüfungen danach. Weiß, was jeder braucht, und wir bitten, öffne uns die Augen für deine Gegenwart. Öffne uns das Herz, dass wir mehr rechnen mit deiner Treue, auch wenn wir untreu sind. Ich bete dich an. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.